Ich begrüße Sie und erinnere noch einmal ein bisschen, auch wiederholend, weil die Sache ja nicht so einfach ist. Über die Bedeutung einer Theorie der Wahrheit haben wir gesprochen, vor allem in Hinsicht auf den Begriff und die Analyse von Bedeutung. Das ist, wenn man von dem Interesse an Wahrheit ausgeht, ist das eine höchst selektive Sache. Das ist dann ja nur ein sehr schmaler Ausschnitt. Über Wahrheit als solche, da kann man sehr viel, müsste man sehr viel mehr und andere Dinge sagen. Das ist ein Begriff, mit dem fängt ja die europäische Philosophie zumindest überhaupt an, sich zu konstituieren bei Plato. Und Wahrheit ist vor allem einer jener Begriffe, über die die Philosophie besonders intensiv mit anderen intellektuellen Aktivitäten, Interessen, Disziplinen kommuniziert und auch in Konkurrenz steht. Man kann über Wahrheit sehr viele andere Sachen sagen, die total untergraben, wovon wir fraglos ausgegangen sind. Heidegger zum Beispiel hat schon eigentlich von ganz früh an in seiner Auseinandersetzung mit Aristoteles solchen Überlegungen, wie wir sie letzte Woche besprochen haben, total den Boden weggezogen. Ganz grundsätzlich, indem er gemeint hat, Wahrheit kann man gar nicht verstehen, wenn man das als eine Sache auffasst, die die Sätze betrifft. Das sei überhaupt gar keine Angelegenheit der Übereinstimmung von Aussagen mit der Wirklichkeit, sondern das ist was ganz was anderes. Das heißt bei ihm Unverborgenheit des Seins. Also man kann sich da wirklich ganz andere Sachen dazu denken, aber wir lassen uns darauf nicht ein. Ich habe das nur gesagt, um darauf hinzuweisen, um jetzt sagen zu können, dass wenn man über die analytische Philosophie im 20. Jahrhundert spricht, unter dem Gesichtspunkt ihrer Einordnung in größere philosophiegeschichtliche Zusammenhänge, sei es im 20. Jahrhundert, sei es in der ganzen Geschichte der europäischen Philosophie, dass dann von der Wahrheitsfrage her sich noch ganz andere Perspektiven auftun, als die jetzt für uns interessant gewesen sind. Ich habe mich also wirklich nur insofern mit oder nur deswegen damit befasst, weil der Begriff eine entscheidende Rolle spielt im Hintergrund der Parole, dass man die Bedeutung eines Satzes angibt, indem man seine Wahrheitsbedingungen angibt. Und dann muss man sich irgendwann mal der Frage stellen, was eigentlich die Bedeutung von wahr bzw. ist wahr ist. An diesem Punkt verweise ich jetzt noch einmal, ein letztes Mal, aber das ist sehr wichtig, zurück auf Frege, dem es gar nicht sinnvoll erschienen wäre, diese Frage überhaupt zu stellen, was die Bedeutung von wahr ist. Ganz präzise sozusagen ausgeschlossen ist diese Frage, weil er ja ganz umgekehrt das Wahre als die Bedeutung von einem Satz angesehen hat. Ja, das habe ich letztes Mal auch schon genau erklärt. Nicht? Also wahr ist nicht ein sprachlicher Ausdruck, nach dessen Bedeutung wir suchen, sondern es ist die Bedeutung von einer bestimmten Art von sprachlichen Ausdrücken. Aber Tarski zielt genau auf das, was Frege ausschließen wollte, nämlich auf eine Definition des Prädikats ist wahr als ein Prädikat, das über Sätze ausgesagt wird. Was waren da die wichtigsten Punkte, die ich angesprochen habe? Das wiederhole ich nochmal. Was sollten Sie sich davon merken? Das Erste ist, und das Allerwichtigste vielleicht, weil das den Zugang festlegt, die Unterscheidung zwischen dem Schema oder der Form, dem oder der eine Wahrheitsdefinition genügen muss. Das ist sozusagen eine Zielangabe. Was soll eine Wahrheitsdefinition bringen? Und auf der anderen Seite einer Wahrheitsdefinition. Das ist was anderes. Das Schema ist, X ist wahr, genau dann, wenn P, wo P eben ein Satz ist und X ein Name dieses Satzes. Das ist keine Definition. Wenn das bei der bei der schriftlichen Prüfung steht, Frage 1, wenn das dort steht und sagt, ist das eine Definition, Antwort ja oder nein, dann müssen Sie Nein hinschreiben, wenn Sie die richtige Antwort geben wollen. Das ist das Erste. Dann kommt zweitens die Unterscheidung zwischen einer partiellen Definition, also etwas, was schon eine Definition ist, aber nur eine partielle Definition, die nur für einen Satz gilt, wie zum Beispiel sowas. Schnee ist weiß, unter Anführungszeichen, ist wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist. Das ist eine Definition, aber eine partielle Definition. Das ist nicht das, was angestrebt wird von Tarski in dem Artikel, sondern dort wird eine allgemeine Definition von Wahrheit angestrebt. Der dritte wichtige Punkt ist die Einführung einer Metasprache. Der Sinn, das Motiv der Einführung einer Metasprache. Und da ist ganz klar, das ist ein konkretes Motiv, das sind die Paradoxien. Wenn man in dieses Schema von vorhin, x ist wahr genau dann, wenn b, wo x ein Name von p ist, wenn man in dieses Schema Sätze von einer bestimmten Art einsetzt, dann zeigt sich, dass der Satz genau dann wahr ist, wenn er falsch ist, und genau dann falsch ist, wenn er wahr ist. Das Beispiel, das Tarski in diesem anderen, etwas populäreren Aufsatz verwendet, ist eine Variante der Lügner-Paradoxie, die ungefähr so ist. Sie müssen den ersten Satz zuerst einmal lesen. Das ist das Bild 1 meiner Präsentation heute. Und wenn man so einen Satz nimmt, ne? Der erste Satz vom Bild 1 dieser Präsentation ist nicht wahr. Jetzt geben wir diesem Satz einen Namen. Diesem Satz geben wir einen Namen. Sagen wir, geben ihm den Namen Z. Und setzen ihn in das Schema ein. Dann kommt heraus, Z ist wahr genau dann, wenn der erste Satz am oberen Rand vom Bild 1 dieser Präsentation nicht wahr ist. Ne? Das ist klar. Ne? Wir haben den so genannt und dann kommt der Satz selber. Da kommt zuerst der Name und dann kommt eben der Satz, wie er da oben steht. Jetzt, wenn aber Z der erste Satz ist, dann können wir Z für diese Aussage selbst einsetzen, also auf der rechten Seite hier Z einsetzen und dann kriegen wir, Z ist wahr genau dann, wenn Z nicht wahr ist. Das sind alles völlig legitime Vorgänge, die Regeln für die Bildung der Sprache nicht verbieten. Der Haken an der Sache ist eben, dass da in diesem Satz, den wir genommen haben, das Prädikat ist wahr vorkommt. Das ist der springende Punkt. Darum passiert das. Also, daher die Folge, nach Ausscheiden von Alternativen, man muss die Idee von der Geschlossenheit der Sprache, von der semantischen Geschlossenheit der Sprache aufgeben, für die man das Wahrheit definiert. Und das heißt eben, man muss den Begriff einer Metasprache einführen, in der es zu jedem Satz einen Namen gibt und nur in der Metasprache und nicht in den Sätzen der und nicht in der Objektsprache kommt so ein Prädikat vor wie ist wahr oder ist falsch und das trifft auch viele andere Begriffe auch zu. Der vierte Punkt hat die eigentliche Definition betroffen. Das müssen Sie nicht für die Prüfung lernen oder verstehen, weil ich es nicht erklärt habe. Das ist nur nützlich, sich zu merken, wie die eigentliche allgemeine Definition ausschaut. Bisher haben wir nur etwas gehabt, was keine Definition ist, sondern nur ein Schema. Und etwas, was zwar eine Definition ist, aber nur eine partielle Definition. Und die eigentliche Definition, die er in diesem Aufsatz erreicht, lautet, eine Aussage ist wahr, wenn sie von allen Gegenständen, in Wirklichkeit von allen Folgen von Gegenständen, erfüllt wird. Der springende Punkt an dieser Sache ist natürlich der Umweg über die rekursive Definition von Erfüllung. Also wo man zuerst für bestimmte Objekte, die es in der Sprache gibt, zeigt, dass sie eine bestimmte Aussagefunktion erfüllen und dann erweitert man das. Der fünfte Punkt, das ist auch sehr wichtig, das sind die Einschränkungen, von denen ich gesprochen habe. Also, dass es Sprachen gibt, in denen, dass es immer noch Sprachen gibt, da war auch eine Wortmeldung, die gesagt hat, wie ist das dann in der Metasprache selbst? Das sagt Daske selbst auch. Dann muss man noch einmal eine Definition für eine andere Sprache geben. Aber der große Unterschied zu dem, was er partielle Definition nennt, ist, dass diese Definition erstens immer für eine ganze Sprache gilt. Das ist der wichtige Punkt. Und dass man nach dem Verfahren vorgehen kann. Dass man im Grunde immer nach diesem Verfahren vorgehen kann. Also, dass es vor allem eine Methode zeigt, wie man Wahrheit definieren kann für eine Sprache. Das war soweit zur Wiederholung. Jetzt gebe ich Ihnen ganz kurz, flüchtig, viel zu flüchtig, einen Eindruck von einem bestimmten, inzwischen klassischen Ansatz zu einer Bedeutungstheorie, die von Daske beeinflusst ist. Das ist Donald Davidson. 2003, also schon 15 Jahre her, dass er gestorben ist. Einer der ganz, ganz wichtigen Philosophen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also dem, was man spätere analytische Philosophie nennen könnte. Ganz ungefähre Skizze. Das Ziel ist eine Bedeutungstheorie. Was wollen wir, wenn wir eine Bedeutungstheorie anstreben? Was haben wir da eigentlich? Also hier haben Sie, also in Wirklichkeit geht es da um dieses Buch da, Inquiries into Truth and Interpretation. Das ist eine Sammlung von Aufsätzen. Es gibt noch eine zweite sehr wichtige Aufsatzsammlung zu einem anderen Themenbereich über, ich glaube, Actions and Events. Und da sind eine Menge interessante Aufsätze drinnen, also zum Beispiel der da und eben der da, Truth and Meaning, aus dem ich ein bisschen was vorlesen werde. Und dann gibt es da dieses deutsche, diese deutsche Zusammenstellung, da sind auch von Davidson ein paar ganz interessante Sachen drinnen, über eine Diskussion sozusagen, ein Hin und Her zwischen Davidson und Richard Rorty. Was wollen wir, wenn wir eine Bedeutungstheorie anstreben? Deklariert das auf einer sehr, sehr einfachen und simplen Ebene. Wenn wir eine Bedeutungstheorie anstreben, dann wollen wir für jeden sprachlichen Ausdruck einer Sprache einen anderen Ausdruck haben, der die Bedeutung des ersten ist oder angibt. Welche Bedingungen, allgemein gesprochen, muss so ein anderer Ausdruck erfüllen? Kann man das auf formale Weise spezifizieren? Und da ist seine Idee die, wir stellen uns vor, wir hätten eine Definition von Wahrheit, die ungefähr von der Art ist wie die von Daske gegebene. Also wir nehmen an, wir hätten so eine Definition von Wahrheit. Wenn man davon ausgeht, also dass für eine bestimmte Objektsprache so ein Wahrheitsprädikat im Sinne Daskis in einer Metasprache bereits definiert ist, dann kann man das, was bei Daske dieses Schema der Wahrheitsdefinition war, also dieses X ist wahr genau dann, wenn B, dann kann man das Schema als Test für Bedeutungsgleichheit verwenden. Wenn jemand die Bedeutung des Satzes X sucht, dann wird sie ihm oder ihr durch den Satz X ist wahr, genau dann, wenn das und das geliefert. Vorausgesetzt, dass die Person eben dieses Prädikat ist wahr versteht. Also dass diese so eine Definition vorausgesetzt wird. Man gibt die Bedeutung an, wenn und indem man einen anderen Satz angibt, der in allen Situationen wahr ist, in denen der erste wahr ist. So, das ist so die Grundidee. Ich lese Ihnen ganz kursorisch ein paar Stellen vor. Also wirklich nur sehr flüchtig, aber die Grundidee ist einfach die, man nimmt das als geschenkt an, so eine Definition von Wahrheit und dann kann man das umkehren. Dann kehrt man die Sache um und landet als eigentlich ein Tool, das man hat, um eine Bedeutung zu erklären bei diesem Schema. Das ist das, was Sie sich merken sollten. Es kommen noch ein oder zwei Punkte. Also ich lese ein bisschen was aus diesem Aufsatz Truth and Meaning. Ich weiß, ich habe mir nicht gemerkt, ob der jetzt in Übersetzung da drinnen ist, genau. Also er beginnt, indem er das, oder an einer bestimmten Stelle, sagt er genau das. There's no need to suppress the obvious connection between a definition of truth of the kind Tarski has shown, how to construct, and the concept of meaning. Und das besteht darin, die Definition funktioniert, indem sie notwendige und hinreichende Bedingungen für die Wahrheit jedes Satzes gibt. Und die Wahrheitsbedingungen anzugeben, ist ein Weg, um die Bedeutung eines Satzes anzugeben. To know the semantic concept of truth for a language is to know what it is for a sentence, any sentence to be true. And this amounts, in one good sense we can give to the phrase, to understanding the language. Und dann sagt er, was für uns wichtig ist, this at any rate is my excuse for a feature of the present discussion that's apt to shock old hands, my free-willing use of the word meaning. For what I call a theory of meaning has after all turned out to make no use of meanings, whether of sentences or of words. Das ist ganz wichtig, nicht? Bedeutungen kommen nicht vor. Damit erfüllt er sozusagen eine der negativen Bedingungen, die seit Quine bestehen. Dass eine Bedeutungstheorie nicht darin bestehen kann, dass man sagt, was die Bedeutungen sind, sondern wie man bei Quine sowas wie Bedeutungsgleichheit erklären kann. Wir werden dann gleich sehen, dass das bei ihm ein bisschen ein bisschen präziser noch gesagt werden kann. Er ist stolz darauf, eine Theorie der Bedeutung zu haben, die ohne die Annahme von Bedeutungen auskommt. Es gibt Sätze und es gibt andere Sätze. Und die können verbunden werden mit diesem Tarski-Schema. Und diese Art, sie zu verbinden, das ist das, worin das Verstehen einer Sprache besteht. Das heißt, das, was eine Bedeutungstheorie leisten soll, wird so geleistet. Also das ist so, wie wenn man sagt, eine Bergbesteigungstheorie oder eine Bergbesteigung oder eine Gipfelerstürmungsstrategie wird eben geleistet durch den Bau einer Seilbahn und ohne, dass man raufgehen muss, ne? So in der Art. Elimination der Frage, was ist eine Bedeutung? Keine extra Entitäten zwischen den Sätzen und den Dingen. Quines Ansatz geht genau in diese Richtung. Fast noch deutlicher kommt dieselbe Idee heraus in diesem Spruch von Ludwig Wittgenstein. Was ist die Bedeutung? Die Bedeutung ist das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt wird. Geht genau in dieselbe Richtung. Ne? Was ist eine Bedeutung? Das braucht uns nicht interessieren. Die Bedeutung ist das, was von der Erklärung der Bedeutung. Das sagt uns, dass der wichtige Punkt bei der Bedeutung, beim Verstehen einer Sprache, das Erklären ist. Und das ist das, was Davidson hier uns ja zeigt, nicht? Indem er allerdings nicht den allgemeinen Begriff des Erklärens hat, sondern einen bestimmten Typ, eine bestimmte Form sozusagen festhält als relevant für so eine Erklärung. Nämlich, X ist wahr genau dann, wenn. Das Problem war halt immer bei dieser Art von Ansatz, dass man nicht genau sagen konnte, was Wahrheit ist. Und darum ist Davidson so an dem Tarski fixiert. Im nächsten Absatz sagt er etwas, was uns zeigt, ich kann das ja nicht wirklich verfolgen, aber was uns zeigt, in welche Richtung er da gehen will und auch wirklich geht. A theory of meaning, und dann sagt er im Klammer, in my mildly perverse sense, in diesem Sinn, dass sie ohne Bedeutungen auskommt, is an empirical theory, and its ambition is to account for the workings of a natural language. Like any theory, it may be tested by comparing some of its consequences with the facts. In dem normalen Fall, wo solche Beispiele herkommen, wie das mit dem Schnee ist weiß oder so, sagt er, ist das ganz einfach. In the present case, this is easy, for the theory has been characterized as issuing an infinite flood of sentences, each giving the truth conditions of a sentence. Also lauter solche Sätze, die dieses Schema erfüllen. We only need to ask in sample cases whether what the theory aversed to be the truth conditions for a sentence really are. Also ob es einfach wirklich so ist. Das ist interessant, nicht, dass es genutzt wird. Es ist eine ganz abstrakte Theorie und es wird benutzt, um die Grundkonzeption einer empirischen Theorie auszulegen, für eine gewöhnliche Sprache. Dann kommt ein Punkt, das ist ganz eine ganz interessante Sache, weil sie ein bisschen helfen kann, etwas zu verstehen, was man sich auch bei Daske zu einem Problem sonst machen kann. Normalerweise ist es eben so, dass wer so eine Bedeutungstheorie aufstellt, ja, dass wir so eine Bedeutungstheorie aufstellen, als Sprecher der Sprache selbst, für die wir diese Bedeutungstheorie aufstellen. Unter dieser Voraussetzung ist es nicht a priori klar, nicht aus rein theoretischen Gründen klar, dass ein solcher Satz wie, Anführungszeichen, Snow is white, Anführungszeichen geschlossen, is true if and only if grass is green. Kann man nicht a priori ausschließen. Ja? Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Es könnte sein, dass der Satz genau dann war es, wenn, und nur dann war es, wenn Gras grün ist. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil in der Auseinandersetzung mit der Daske-Theorie oft gesagt worden ist, die Grundidee von Daske ist ganz trivial, weil die besteht nur darin, dass man die Anführungszeichen weglässt. Disquotational Theory hat man sie genannt. Das ist eine rein, da geht es nur um das Weglassen. Das ist aber nicht wahr. Ja? Und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass Davidson sagt, Synonymie zwischen der rechten und der linken Seite dieser Äquivalenz ist keine Bedingung dafür, dass die Bedeutung erklärt worden ist. Da ist der Unterschied zu dem Approach, zu der Zugangsweise, die Quine in seinem Aufsatz hat. Es muss nicht Synonymie sein. Es ist einfach, wie er sagt, die Rolle, die Bedeutung dieses Schemas in determining the meaning of S is not by pretending synonymy, but by adding one more brush stroke to the picture which taken as a whole, tells what there is to know of the meaning of S. Also, der nächste Punkt, da mache ich dann auch schon Schluss mit dem Davidson. Der nächste Punkt ist der, was ist, und das ist der eigentlich kritische Punkt bei der ganzen und der interessante Punkt, was ist, wenn wir so eine Bedeutungstheorie angeben wollen, für eine Sprache, die wir nicht beherrschen, also für eine fremde Sprache. Ja? Wenn wir eine Bedeutungstheorie für eine, also wenn der Theoretiker sozusagen, da muss eine Übersetzungsleistung erfolgen. Ja? Übersetzung setzt aber voraus, dass man Bedeutungen koordiniert. Die Bedeutungen, die Sprecher der anderen Sprache ihren Wörtern geben, mit Bedeutungen, die wir unseren Wörtern in unserer Sprache geben. Und das trifft auf große Hindernisse, weil zum Beispiel wir nicht wissen können, ob die, wir wissen nicht von vornherein, ob die Sprecher der uns fremden Sprache wahre Aussagen tätigen oder nicht. Wir müssen gewisse Aussagen für wahrnehmen können, die sie tätigen, um überhaupt zu einem Rückschluss kommen darauf, was das bedeutet. Aber wenn der immer sozusagen in derselben Situation immer dasselbe sagt und wir nicht wissen, ob es überhaupt wahr ist oder nicht, ob er sich irrt oder nicht oder ob er absichtlich was Falsches sagt. Das heißt, da kommen spezielle Probleme auf, die auch im Zusammenhang mit Theorien von Quine über das Übersetzen diskutiert werden. Und da kommt es darauf an, also empirisch kommt es dann darauf an, herauszufinden, der Schlüssel ist dann immer der herauszufinden, was in dieser anderen Sprache unter Wahrheit verstanden wird. Wenn man das wüsste, nicht, wie sozusagen Wahrheit sprachlich artikuliert wird, wie jemand sagt, dass es wahr ist oder nicht, da muss man Hypothesen bilden, um erst einmal zu so einer provisorischen Quasi-Definition von Wahrheit in der anderen Sprache zu kommen. Und dann kann man anfangen, so eine Übersetzung herzustellen und eine Theorie für so eine andere Sprache, eine Bedeutungstheorie zu entwerfen. Also was Sie sich von dieser Sache merken sollten, abgesehen davon, dass das wirklich eine lohnenswerte Lektüre ist, und ich würde mich an die Sachen in diesem Davidson-Rorty-Buch halten, mal zuerst. Was Sie sich da merken sollten, ist ganz einfach, dass es möglich ist, in einer Umkehrung der Strategie Taskis zu sowas zu kommen wie einer empirischen Bedeutungstheorie. Damit mache ich jetzt Schluss. Also da ist jetzt sozusagen auch wirklich der Hauptteil oder der legitime Teil meiner Vorlesung zu Ende. Und alles, was man gerade noch irgendwie mit dem Ausdruck frühe analytische Philosophie bezeichnen kann. Obwohl der Autor, über den ich jetzt noch ein bisschen was sagen werde, eigentlich früher geschrieben hat als und auch gelebt hat als Donald Davidson. Ein Ausblick in eine Richtung, die wir einfach überhaupt nicht behandelt haben, die aber in interessanten Beziehungen zu unseren Hauptthemen steht. Und zwar, die Sache betrifft die Art der Sprachen, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Von Frege an geht das los, dass der Fokus auf Wissenschaftssprache liegt. Wenn er nach logischen Strukturen fragt, fragt er nach der logischen Struktur einer Sprache, und er fragt natürlich hauptsächlich nach der logischen Struktur der Sprache der Arithmetik. Aber sein Ziel ist eindeutig, etwas herauszubekommen, was für das Verständnis von Wissenschaftssprachen nützlich ist. Die besondere Rolle der Logik besteht darin, also einerseits eben, dass sie die Struktur wissenschaftlicher Sprachen erklären kann, und natürlich ist auch ein Interesse an der Sprache der Logik als solcher. Ab einem gewissen Punkt und in gewissen Bereichen finden wir dann eine Konzentration auf das, was Taske dann ausdrücklich formalisierte Sprachen nennt. Und zuletzt haben wir da diese Wendung angedeutet, dass eine Theorie über Wahrheit in formalisierten Sprachen auch wichtig sein könnte für eine Theorie der Bedeutung in natürlichen Sprachen. Das ist auch in der gegenwärtigen theoretischen Linguistik der entscheidende Ansatzpunkt. Aber wir haben nie die grundsätzliche Frage adressiert, wie sich denn überhaupt die gewöhnliche Sprache, die wir wirklich sprechen und verstehen, zu diesen Theorieansätzen verhält, die wir kennengelernt haben. Und dazu sage ich jetzt noch ein bisschen was, ganz flüchtig. Und ein Punkt zur Vorklärung. Also ich sage nur, da ist etwas, worüber man nachdenken muss und was man versuchen muss, zumindest für sich selbst und jeweils ad hoc ein bisschen zu klären. Das ist das Verhältnis der Begriffe gewöhnliche Sprache und natürliche Sprache. Das ist ganz klar, dass das von Diskussionszusammenhang zu Diskussionszusammenhang variiert. Manchmal ist es sinnvoll, da gar nichts zu unterscheiden. Manchmal ist es wichtig, dass man das radikal unterscheidet. Manchmal muss man nur wissen, das eine weist in die, das andere weist in die andere Richtung. Jedenfalls, der Begriff der natürlichen Sprache ist heute in einem sehr viel höheren Maß als eine theoretische Herausforderung anerkannt. Das hat was mit der Frage der theoretischen Linguistik nach linguistischen Universalien zu tun. Gibt es irgendetwas Formales, wo man formal charakterisieren kann, ob es sich überhaupt um eine natürliche Sprache handelt oder nicht? Gibt es sowas wie linguistische Universalien? Während der Begriff gewöhnliche Sprache meistens auf etwas zielt, was weniger eine wissenschaftlich-theoretische als eine philosophische Herausforderung ist, auf etwas Vages zielt, was so vage ist, dass man sich leisten kann, den Begriff selber vage zu lassen. Man zielt auf was Vages, denkt sich, dann brauchen wir auch nicht, wenn das, was wir erklären wollen, nie ganz genau feststellt, dann brauchen wir auch nicht ganz genau sagen, was das ist, was wir erklären wollen. Das ist kein besonders hilfreicher Start, meines Erachtens, für eine Auseinandersetzung mit diesen Begriffen, aber es ist nicht leicht, was Besseres zu finden. Ein Beispiel ist vielleicht besser oder einfacher, damit man so die Richtungen sieht. Wenn ich in London einen Vortrag über Kants transzendentale Deduktion in englischer Sprache halte und dann halte ich ein paar Tage später denselben Vortrag auf Deutsch in Wien, dann habe ich ihn in zwei verschiedenen natürlichen Sprachen gehalten, habe ich zwei verschiedene natürliche Sprachen gesprochen. Wenn ich nach dem ersten Vortrag in London mit einem englischen Kollegen auf Englisch einen Meinungsaustausch über die besten Pubs von London habe, dann habe ich in derselben natürlichen Sprache jetzt ein Gespräch in gewöhnlicher Sprache geführt, im Unterschied zu der Sprache, die ich in meinem Vortrag über weite Strecken verwendet habe, in der ich gewisse Argumente entwickelt habe und wo ich eben die Sprache in einer Weise gebraucht habe, die nicht gewöhnlich ist, terminologisiert, standardisiert oder so. Ja, also so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Wobei man aufpassen muss, weil von dem Machen dieser Unterscheidung völlig unabhängig die These ist, dass vielleicht die gewöhnliche Sprache die eigentliche Sprache der Philosophie wäre. Ja, das kann man trotzdem noch behaupten. Dafür muss man allerdings argumentieren. Und damit ist gar nicht so leicht zurechtzukommen, wenn man mal damit konfrontiert ist, dass die gewöhnliche Sprache als Sprache der Philosophie funktioniert. Das ist das Nervige an der späten Philosophie Wittgensteins, was einem wirklich auf die Nerven gehen kann, wenn man die philosophischen Untersuchungen liest, dass man es nicht versteht, obwohl es die ganz gewöhnliche Sprache ist. Ja? Man fühlt sich sozusagen geärgert. Ne? Der sagt da und sagt, die man nicht versteht, aber man kann es nicht auf die Terminologie schieben. Er redet dieselbe Sprache, die wir reden, wenn wir über einen Autounfall reden. Also, wozu ich jetzt ein paar Worte sagen möchte, das sind Ansatzpunkte in der analytischen Tradition, die hin zu der gewöhnlichen Sprache führen, zu bestimmten Vorstellungen von gewöhnlicher Sprache. Wenn man von der Russellschen Theorie ausgeht, die ja in meiner Vorlesung eigentlich das Zentrum ist oder der Schwerpunkt. Wenn man von dieser Theorie ausgeht, dann kann man zum Beispiel, und das ist eine Zeit lang von manchen Philosophen sehr energisch getan worden, die Aufmerksamkeit auf zusätzliche Faktoren lenken, die die Bedeutung, und jetzt in einem sehr, sehr weiten Sinn das Wort Bedeutung, beeinflussen. Zum Beispiel etwas, was der sehr wichtige englische Philosoph Peter Frederick Strawson in einem bedeutenden Aufsatz mit dem Titel On Referring getan hat, eine Unterscheidung vorschlägt zwischen einem Satz, dem Gebrauch eines Satzes und der Äußerung des Satzes. Also ein Satz, der Gebrauch des Satzes, die Äußerung des Satzes von folgender Art. dass er sagt, so ein Satz wie, der König von Frankreich ist klug. So ein Satz, sagt er, kann bei völlig klarer Bedeutung trotzdem ambivalent sein, unentschieden bleiben, ob er wahr oder falsch ist. Er hat eine konstante Bedeutung, ist aber bei verschiedenen Gelegenheiten seines Gebrauchs einmal wahr und einmal falsch. Zu einer bestimmten Zeit von einem bestimmten Dings geäußert, ist er wahr, zu einer anderen Zeit ist derselbe Satz, ja, sozusagen falsch. Ja, also so unterscheidet sich der Gebrauch von der Bedeutung. Die Bedeutung ist immer gleich, er wird sozusagen immer auf dieselbe Weise verstanden. Und trotzdem ist unter Voraussetzung dieser fixen Bedeutung einmal wahr und einmal falsch, je nachdem, ob es einen König von Frankreich gibt, ob der schon Alzheimer hat oder noch zu jung ist, um überhaupt in Frage zu kommen für einen PISA-Test oder dergleichen. Ja? Ob er gebraucht wird, um auf diesen oder jenen Monarchen hinzuweisen, zu welcher Zeit und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, diese Einbeziehung ist eine Möglichkeit, um an der Theorie der sprachlichen Ausdrücke oder der sprachlichen Zeichen, neben dem, was man die Bedeutungsdimension nennt, eine sogenannte pragmatische Dimension hervorzuheben. Eine klassische Weise, um den Begriff Pragmatik einzuführen. Bedeutung bleibt gleich, abhängig von bestimmten Voraussetzungen im Gebrauch, nämlich hauptsächlich Ort, Zeit, Sprecher, oder so, ja, Ort, Zeit und sprechende Person, wird dann erst festgelegt, ob das wahr oder falsch ist. Das ist die pragmatische Dimension der Zeichen- oder Ausdrucksverwendung. Und die ist von der semantischen verschieden. Also ein Punkt, wo man das ganz gut sehen kann, wie der Unterschied scharf ist, das ist eine sehr eigentümliche und hochinteressante Theorie von Donald Davidson, über das, was eine Metapher ist. Davidson hat eine sehr, sehr interessante und sehr bedenkenswerte Theorie der Metapher. Die ist vor allem deswegen interessant, weil sie sich von dem, was gängige Theorien der Metaphern über die längste Zeit waren oder sind, radikal unterscheidet. Wald- und Wiesentheorien der Metapher, viele Wald- und Wiesentheorien der Metapher sehen als wesentlichen Punkt an, dass in einer Metapher ein bestimmtes Wort eine andere Bedeutung hat als in seiner normalen Verwendung. Das Beispiel, das immer gebracht wird, ist dieses Shakespeare-Zitat, Juliet is the sun, Julia ist die Sonne. Das Wort Sonne heißt da was anderes, hat eine andere Bedeutung, als wenn man sagt, heute hat sich schon einige Zeit lang die Sonne gezeigt. Die Theorie von Davidson ist die, der Witz an der Metapher ist, dass alle Worte immer genau die Bedeutung haben, die sie auch sonst haben, ihre Standardbedeutung. Woraus resultiert, dass alle Sätze, die metaphorische Sätze sind, in denen Metaphern sozusagen vorkommen, alle Sätze dieser Art falsch sind. Jeder Satz in einer Metapher, weil die Julia ist eben nicht die Sonne. Ganz einfach, die Sonne ist das da oben, was man jetzt gerade nicht mehr sieht. Ne? Und die kann nicht identisch sein mit der Julia. Die Bedeutung bleibt vollkommen gleich. Der Witz einer Metapher liegt in der Art und Weise, wie der Satz gebraucht wird. Der wird zu einem anderen Zweck gebraucht, als zu dem Zweck, eine wahre Aussage zu machen. Er wird zu dem Zweck gemacht, einen Vergleich zu stimulieren oder die Aufmerksamkeit auf bestimmte Eigenschaften von der Julia zu lenken, die sonst nicht so drastisch oder und so weiter und so weiter. Da gibt es natürlich dann sehr, sehr wichtige, die wichtigen Konsequenzen in dieser Art von Theoriebildung liegen in den Metaphern, den Wissenschaften vorkommen natürlich. Ne? Also das ist ein eigenes und hochinteressantes Gebiet. Aber dort sieht man ganz genau, das ist ein Beispiel, wo man eben sehr schön sehen kann, sehr schön sehen kann, wie scharf dieser Unterschied gemacht werden kann zwischen Pragmatik und Semantik. Das geht, der falsche Satz, der wird bei konstanter Bedeutung verwendet, um was ganz was anderes zu machen als eine wahre Aussage. Pragmatik in diesem Sinn grundsätzlich mit einbeziehen in die Art und Weise der Bedeutung im ganz, ganz weiten Sinn, mit einzubeziehen Umstände des Gebrauchs, ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, von einer bestimmten Person unter Umständen oder so. Ne? Also Personalpronomen spielen da eine große Rolle. Ne? Wenn ich sage, ich bin groß, und wenn jemand von Ihnen sagt, Sie sind groß zu mir, ne? Dann sagt man in einer gewissen Weise dasselbe, aber es sind verschiedene Sätze und so. Ne? Also da wollen wir nicht weiter. Das ist relativ restringiert, dieses, was hier Pragmatik heißt und was hier Gebrauch heißt, ja, und kann systematisiert werden. Gibt es hochinteressante, sehr formale, sehr abstrakte Theorien über diese pragmatische Dimension der Sprache. Davon sollte man zumindest am Anfang unterscheiden, die Aufmerksamkeit auf Gebrauch im Sinne von Gewohnheit oder im Sinne des Gewöhnlichen. Also, ich lese da zum Beispiel jetzt eine Stelle vor aus den philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein, den auch sonst sehr bedenkenswerten Satz oder Nummer 335 über den sprachigen Ausdruck Ausdruck. Ja, über das Wort Ausdruck. Das Wort Ausdruck wird auf sehr verschiedene Weisen gebraucht, die man relativ allgemein charakterisieren kann, diese verschiedenen Weisen, wie Sie gleich sehen werden, wo man sich auch ein Problem daraus machen kann, aber wo es nicht darum geht, wer sagt es wann, zu welcher Zeit oder so. Was geschieht, sagt er, wenn wir uns bemühen, etwa beim Schreiben eines Briefs, den richtigen Ausdruck für unsere Gedanken zu finden? Was ist da los? Also diese Redeweise vergleicht den Vorgang dem einer Übersetzung oder Beschreibung. Wir tendieren dazu, uns das so vorzustellen. Ne? Die Gedanken sind da, schon vorher, und wir suchen nur noch nach ihrem Ausdruck, wie bei einer Übersetzung. Und dann sagt er, dieses Bild trifft auf verschiedene Fälle mehr oder weniger zu. Tausenderlei kann da passieren, aber was kann hier nicht alles geschehen? Ich gebe mich einer Stimmung hin, und der Ausdruck kommt. So, ja, dazu habe ich nicht nach einer Übersetzung gesucht. Das ist ein anderes Szenario. Oder es schwebt mir ein Bild vor, das ich zu beschreiben trachte. Ich suche nach einem sprachigen Ausdruck für das Bild, das mir vorschwebt, aber nicht Gedanken, die ich schon habe. Oder es fiel mir ein englischer Ausdruck ein und ich will mich auf den entsprechenden deutschen besinnen. Oder ich mache eine Gebärde und frage mich, welche sind die Worte, die dieser Gebärde entsprechen? Das ist ja interessant. Ne? Also, was wären die Worte, die dieser Gebärde entsprechen? So sagt er. Und dann sagt er, wenn man nun fragte, hast du den Gedanken, ehe du den Ausdruck hattest? Was müsste man da antworten? Und was auf die Frage, worin bestand der Gedanke, wie er vor dem Ausdruck vorhanden war? Das kann man nicht sagen. Das, aber das sind sehr verschiedene Dinge. Man könnte natürlich auch, dann ist es wirklich so, wie wenn man eine Zitrone ausdrückt, wenn man, das ist wieder was anderes. Aber manche von den Beispielen gehen eher in die Richtung von dem Ausdrücken einer Zitrone, mit der Stimmung und so. Dann fließt das, was er in Gedanken gehabt hat, was in der Stimmung, fließt dann über in sein Mienenspiel, so wie der Saft aus der Zitrone, wenn ich draufdrücke oder so. Das ist nicht Vagheit, worum es da geht, aber Mehrdeutigkeit, und es ist eine ansatzweise Beschreibung des Gebrauchs eines Wortes. Das kann, Und worum es geht, ist sozusagen Beziehungen herzustellen. Aber niemand kann uns vorher sagen, wie wir das machen müssen. Bei einem anderen Ausdruck als dem Ausdruck Ausdruck. Also 1000 Beispiele bei Wittgenstein zum Beispiel, sich erinnern, ist so ein Fall. Ist es auch so. Aber man kann nicht vorher sagen, wie man diese Beziehungen herstellen wird. Also das ist was anderes. Aber das ist auch mit dem Wortgebrauch assoziierbar. Dafür haben wir auch das Wort Gebrauch. Also das sind sehr verschiedene Entwicklungen jetzt möglich. Einerseits ausgehend von diesem mehr systematisierbaren Verständnis von Pragmatik, andererseits von diesem Verständnis von Pragmatik oder Gebrauch als das Gewöhnliche, das, was wir uns angewöhnt haben und zu verstehen suchen. Darauf gehe ich nicht ein, sondern im Rest dieser Stunde sage ich was zu einem Autor, John Langshaw Austin. Man kann mit manchen solchen Tendenzen, die ich schon jetzt beschrieben habe, also zum Beispiel Pragmatik mit einzubeziehen, pragmatische Faktoren mit einzubeziehen in Bedeutungsklärung oder so, oder Pragmatik von Bedeutungsklärung zu trennen, aber zu sagen, hat was mit dem Verständnis der Sprache trotzdem zu tun. Man kann manche von diesen Ansätzen, die es da gegeben hat, in den 60er, 70er Jahren, Straußen oder so, werden schon gefasst unter diesem Stichwort Ordinary Language Philosophy. Ja? Aber hauptsächlich als erstes, wenn man das Wort Ordinary Language Philosophy hört, denkt jeder immer an John Langshaw Austin. Der ist, glaube ich, irgendwann so 10er Jahren geboren. Also 50er, 60er Jahre ist diese Theorie entwickelt worden, von der man sagt, dass sie der Ansatz oder die Idee dieser sogenannten Sprechakt-Theorie ist. Und so ist dieser eine Text, so eine Vorlesungssammlung, die den Titel hat How to do things with words, auch in der deutschen Übersetzung seltsamerweise genannt worden zur Theorie der Sprechakte. Das ist eine ganz radikale Vermanschung. Aber, ja?
Also er ist nur 49 geworden, 1911 geboren und 60 gestorben.
60 gestorben. Und in den 50er Jahren hat er sozusagen seine größte Wirkung zu Lebzeiten entfaltet. Ich sage Ihnen ein bisschen was zu diesem Text da. Also ich habe da, das ist da das Erste. Dann gibt es da so philosophische Aufsätze, herausgegeben und übersetzt von Joachim Schulte. Und dann diese über Sinneserfahrung. Alle Titel ein bisschen auf lustig. Ne? Das Buch lohnt sich zu lesen. Das ist was wirklich Sagenhaftes, also in einer gewissen Weise Einmaliges. Das sind Vorlesungen, 12 Vorlesungen, sehr intensiv, sehr konsequentes Denken. Und es ist der einmalige Fall oder der sehr, sehr seltene Fall, dass einer mitten in dem Halten der Vorlesung sozusagen die Theorie ändert. Der erklärt was und dann mittendrin bricht er die Sache um und sagt, ja, wir haben das, aber das geht eigentlich ganz anders. So ungefähr ein bisschen nach der Hälfte. Ne? Eigentlich geht das anders. Wir versuchen, ein bisschen zu erklären. Er geht von was ganz was Einfachen aus. Er sagt, natürlich, die Sätze, also man muss unterscheiden, die Sätze und die Äußerung der Sätze. Man kann einen und denselben Satz in verschiedenen Äußerungen finden. Und das Erste, was ihn interessiert, ist klarerweise, es gibt Sätze von verschiedener Art. Also es gibt nicht nur eben die Behauptungssätze, sondern wir müssen uns damit konfrontieren und wir haben uns auch schon längst damit konfrontiert, viele Philosophen vor ihm, dass es außer den Behauptungssätzen auch Sätze gibt, die sehr wichtig für die Kommunikation sind, aber nicht wahr oder falsch sind, nämlich Befehle und Fragen. also Befehlssätze und Fragesätze, sind was anderes als Behauptungssätze, weil sie unterscheiden sich von Behauptungssätzen dadurch, dass es keinen Sinn hat, nach ihrer Wahrheit oder Falschheit zu fragen. Jetzt würde man sich denken, dass einen Satz von der Form einer Frage zu äußern, heißt zu fragen. Ja, wenn man einen Satz von der Form einer Frage äußert, dann fragt man. Wenn man einen Satz von der Form eines Befehls äußert, dann befiehlt man. Und wenn man einen Satz von der Form einer Behauptung äußert, dann behauptet man. Denkste. Ist sozusagen, das ist der erste Ding. Denkste, so ist es nicht. Denn er lenkt mehr oder weniger in der ganzen ersten Hälfte dieser Vorlesung die Aufmerksamkeit auf Sätze, die die Form einer Behauptung haben, die zu äußern, aber nicht heißt, dass man etwas behauptet. Sondern wenn man so einen Satz äußert, macht man etwas anderes, als etwas zu behaupten. Eine ganze große Gruppe von Sätzen, die die Form von Behauptungssätzen haben, die zu äußern, aber nicht heißt, etwas zu behaupten, sondern etwas anderes zu machen. Zum Beispiel etwas zu versprechen oder sich für etwas zu entschuldigen. Wenn ich sage, ich verspreche Ihnen, jetzt noch länger als 5 Minuten zu reden, dann hat das genau die Form eines Satzes, wie ich sehe, dass hier ein Monitor steht und das ist eine Behauptung, die wahr oder falsch sein kann, aber bei ich verspreche das, ist es weder wahr noch falsch. Ne? So. Und dafür prägt er ein Wort, das mit dieses Wort. Es ist sehr verdienstvoll, dass er dieses Wort geprägt hat, aber es hat auch teilweise wirklich katastrophale Auswirkungen in der gesamten philosophischen, wissenschaftlichen und überhaupt allgemein menschlichen Landschaft. Das Wort performativer Ausdruck. Ja? Also ein performativer Ausdruck ist ein solcher, der, wenn wir einen Behauptungssatz von dieser Art äußern, wir nicht einfach etwas behaupten, sondern eine bestimmte Handlung vollziehen. Eine Handlung vollziehen, mit der sich etwas ändert. Und zwar vor allem zunächst einmal in den sozialen Beziehungen ändert. Wenn man sagt, ich warne Sie vor dem und dem, es gibt sozusagen entsprechende Reaktionen oder Nichtreaktionen darauf. Es ist dann was anderes. Ein Beispiel, das er hat, sind Taufakte. Wenn er sagt, ich taufe dieses Schiff auf Queen Anastasia oder sowas, ne, dann hat das Folgen. Ne, dann hat das wenn das auf die richtige Weise vollzogen wird, wie eine Schiffstaufe vollzogen werden sollte, auf den Punkt komme ich dann vielleicht nochmal zu sprechen, dann ist dieses Schiff auf den Namen Queen Anastasia getauft. Und dann werden bestimmte Kommunikationskanäle weltweit davon geprägt sein, dass das so heißt, das Schiff. Und wenn jemand anders das sagt, dann wird vielleicht einmal ein Unfall passieren oder sowas. Oder dann wird man vergessen, in einem Hafen sich auf das Einlaufen der Queen Anastasia vorzubereiten oder sowas. Ja? Ist das? Und wenn ich sage, ich verspreche oder so, dann ist auch zwischen dem, der verspricht und denen etwas versprochen wird oder dem oder der, was versprochen wird, eine gewisse soziale Beziehung hergestellt, die vorher nicht bestanden hat. Ja? Das ist das Wichtige. Ja? Es geht um die Unterscheidung, dass indem wir etwas Bestimmtes sagen, es geht um diese Doppelung bei den performativen Ausdrücken, es geht, indem wir dieses oder jenes sagen, tun wir dieses oder jenes andere. Sehr wichtig ist, dass er sagt, dieses andere, was da getan wird, dass das Schiff einen Namen kriegt oder dass irgendjemand in ein Erbe eingesetzt wird oder solche Sachen. Dieses andere kann in vielen Fällen auch ohne eine sprachliche Äußerung getan werden. Indem das und das gesagt wird, wird eine Handlung vollzogen. Handlung heißt wirklich im handfesten Sinn. Ne? Es ist was geändert, es hat Konsequenzen, es kann etwas eingeklagt werden und so weiter. Oder es sind bestimmte Reaktionen dann adäquat oder inadäquat. Innerhalb der Sätze, die die Form von Behauptungssätze haben, werden zwei Klassen mal unterschieden, nämlich die eigentlichen Behauptungssätze, die er Deklarativsätze nennt, die wahr oder falsch sind, und diese performativen Äußerungen. Wenn ich sage, ich wette einen Hunderter, dass dieses oder jenes passiert, und das wäre eine Konstatierung, auch das ist eine performative Äußerung nach seiner, ich wette einen Hunderter, dass, und das wäre eine Konstatierung, das wäre wirklich eine Behauptung, dann müsste man angeben können, mit welchem Sachverhalt ich diese Behauptung vergleichen muss, um zu sehen, ob sie wahr oder falsch ist. Aber es gibt keinen. So ein Sachverhalt existiert nicht. Ne? Das ist das Erste. Das ist das, was die meisten wissen. Es wird etwas gesagt, damit, dass es gesagt wird, wird außerdem noch etwas Bestimmtes anderes getan. Etwas sagen, selbst etwas zu sagen, ist auch ein Akt, der komplex ist. Ja? Etwas zu sagen ist ein komplexer Akt. Damit man wirklich etwas gesagt hat, in seinem Sinn, muss man auf verschiedenen Ebenen verschiedene Bedingungen erfüllen. Ja? Also phonetische, semantische und noch andere Bedingungen. Das kann man zunächst mal außer Betracht lassen. Das, was zusätzlich getan wird, indem man so etwas sagt, kann man meistens auch anders tun. Zum Beispiel wetten beim Pferderennen kann man auch mit einer Maschine oder so. Man muss es nicht sagen, dass man wettet. Und sehr, sehr wichtig, im Allgemeinen, Sie sehen ja, dass das sehr verschiedene Ausdrücke sind, die da in Frage kommen. Wetten, versprechen, sich entschuldigen, warnen und dergleichen. Aber jetzt bleiben wir mal so auf allgemein. Im Allgemeinen ist es so, dass dieser zusätzliche Vollzug nicht dadurch allein zustande kommen kann, dass man so etwas sagt. Es ist erstens so, was vollzogen wird, ist was anderes, als dass man sagt. Zweitens ist so, was man da vollzieht, kann man in den meisten Fällen auch vollziehen, ohne dass man es sagt. Und drittens, in den meisten Fällen ist es so, dass das Sagen allein nicht genügt, um diesen Vollzug zu vollenden oder so. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Meistens ist es notwendig, dass gewisse andere Bedingungen, gewisse Randbedingungen erfüllt sind, damit das, wie er sagt, erfolgreich vollzogen werden kann, was man da vollzieht. Zum Beispiel ist eine sehr wichtige, da kommt man jetzt natürlich in sehr feine Unterscheidungen. Also ein relativ einfacher Fall sind so zeremonielle Sachen, so wie Schiffstaufen und dergleichen. Ja? Oder zwei Menschen für verheiratet erklären, ja? Und sowas. Da ist es so, dass es eben natürlich nicht genügt, wenn ich jetzt da sozusagen, wenn wir da jetzt eine kleine Exkursion zum Donaukanal machen und wir warten, bis da so eins von diesen Ausflugsschiffen oder von diesen Bratislava-Schiffen vorbeikommt und ich stelle mich hin und mache so und ich taufe dieses Schiff jetzt auf den Namen Queen Anastasia, dann ist es eben nicht, dann habe ich die Taufe nicht vollzogen. Wir müssen gewisse institutionelle und faktische materielle Rahmenbedingungen erfüllt sein. Also ich muss zum Beispiel eine gewisse Art von Lizenz haben, um ein Schiff taufen zu dürfen oder zu können. Ich muss in einer bestimmten Position sein. Ja? Da ist es relativ klar. Nicht so einfach und aber auch, es ist aber dort auch so, ist es beim Versprechen. Kann ich Ihnen versprechen, Ihnen morgen 2 Millionen Euro zu schenken, weil Sie diese Tutorien so brav gemacht haben, wenn ich keine 2 Millionen Euro habe? Ist das überhaupt möglich? Da wären sehr feine Unterscheidungen notwendig zwischen dem, was kein Versprechen ist, weil gewisse Bedingungen nicht erfüllt werden, oder dem, was man nennen könnte, ein trügerisches, ein lügnerisches Versprechen, ein unehrliches, eine unehrliche Entschuldigung oder sowas, ja? Oder eine unehrliche Warnung und dergleichen Dinge. Unehrlichkeit und nicht. Also der wichtige Punkt ist der hier, dass er sagt, das, was bei den performativen Ausdrücken der Unterscheidung von wahr und falsch bei den Behauptungen entspricht, ist der Unterschied zwischen Gelingen und Scheitern. Und die Untersuchung der Möglichkeiten des Scheiterns einer solchen Sprechhandlung, ja, ist der Schlüssel zum Verständnis dieser Sprechhandlung. Das ist der beste Schlüssel, um zu verstehen, was Versprechen ist. Der beste Schlüssel ist, sich zu überlegen, auf welche Art und Weise es misslingen kann, etwas zu versprechen. Dass es misslingt, dass es scheitert, ist was anderes, als dass ein unehrliches Versprechen gegeben wurde oder kann was anderes sein. Unehrlichkeit kann ein Grund für das Scheitern sein, aber es kann auch noch ganz andere Gründe geben. Das ist eine sehr wichtige Sache. Was heißt das aber? Das heißt, dass man, wenn man solche Sprechhandlungen beschreibt, einen großen Aufwand an Deklarativsätzen braucht. Man muss ja diese Umstände, die da bestehen müssen, die werden ja beschrieben in Deklarativsätzen. Ja? Ich bin ein Priester der sowieso Kirche und habe daher das Recht, die beiden Menschen hier zu trauen und so weiter. Dann solche ganz drastisch Ehe für alle, nicht? Unabhängig von dem, also auch gleichgeschlechtliche Ehepartner. Das ist ein großer, wichtiger Prozess in der Umformung von Gesetzgebung, Institutionen, dass sowas möglich ist. Nicht? So vor einer bestimmten Zeit ist es einfach dadurch, wenn man draufgekommen ist, dass die zwei im Nachhinein vielleicht, dass die zwei dasselbe Geschlecht haben, ist gar keine Trauung vollzogen worden oder sowas, konnte man sagen. Nicht? Das sind alles Sachen, die müssen die Gesetzeslage, die Institutionen, ob da wirklich das Schiff ist oder kann man ein Schiff taufen, zum Beispiel über Skype oder so, kann man mit Skype ein Schiff taufen. Na, so, das sind so Sachen, das muss festgelegt sein und das muss beschrieben werden. Na? Und das geschieht in beschreibenden Sätzen, die wahr oder falsch sind. Das heißt, es dringt sozusagen das, was die Behauptungssätze sind, in einer gewissen Weise in diesem Bereich mit ein von den performativen Äußerungen. Das ist ein Faktor, aber nicht der einzige Faktor, der ihn sozusagen zu dem Bruch geführt hat in der Vorlesung. Also dass man nicht so einfach sagen kann, es gibt die stehen für sich und die anderen stehen für sich, sondern die stehen in bestimmten internen Zusammenhängen miteinander. Der springende Punkt für ihn, um sozusagen die Perspektive zu ändern, ist aber ein anderer, nämlich die Einsicht, dass etwas zu behaupten genauso ein performativer Akt ist. Man muss nur ein bisschen schauen, was für Kontexte. Das, was uns sozusagen davon abhält, zu erkennen, dass einen Satz zu behaupten auch sowas ist, auch eine Performance ist, was uns davon abhält, ist der Umstand, dass das Behaupten oder behaupten können eine Kulturleistung ist, die mehr oder weniger universell ist. Was uns sozusagen dazu verleitet, zu glauben, sie sei von anderer Natur als andere Kulturleistungen. Und vor allem die Philosophie oder die Philosophen sind auf das immer schon reingefallen, nicht? Auf diese Trügerische. Und es gibt hin und wieder, gibt es mal sozusagen jemanden, dem aufblitzt, die Relativität, die da dahinter steckt, wie Nietzsche zum Beispiel, der sagt, der eben genau schon gesagt hat, die große Kulturleistung schlechthin ist das Versprechen können. Behaupten ist einfach was, wo man davon ausgehen, das haben wir ja auch bei dem Davidson gesehen. Sozusagen, wir müssen irgendwie, wenn wir den anderen seine Sprache nicht verstehen und sozusagen eine Bedeutungstheorie für seine Sprache entwickeln wollen, dann müssen wir herausfinden, was Wahrheit für den heißt. Und das heißt ja nichts anderes. Herausfinden, was Wahrheit heißt, heißt herausfinden, wann er den Wahrheitsanspruch erhebt. Und das heißt, wann er was behauptet. Aber in Wirklichkeit, seiner Natur nach, ist das Behaupten auch von derselben Art. Weil ich jeder Behauptung, wie zum Beispiel, ich bin über 1,60 groß, sozusagen unterstellen kann, in einer tiefen Struktur quasi, in einer, den Vordersatz zu haben, den verborgenen Vordersatz zu haben, ich behaupte. Wenn Sie, was herauskommt, wenn Sie widersprechen, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin kleiner als 1,60, und Sie können dann sagen, dem widerspreche ich. Oder Sie können sagen, nein, Sie müssen nicht sagen, Sie sind größer als 1,60 Meter. Und dieses Nein oder dem widerspreche ich, das hat seinen Counterpart, seinen unterdrückten Counterpart in dem, was ich gesagt habe. Ich behaupte, ich bin kleiner als 1,60 und Sie sagen, Sie widersprechen dieser Behauptung. Kommt auch dadurch aus, dass Sie sagen, ich widerspreche. Sie brauchen nicht sagen, nein, so ist es nicht, sondern ich widerspreche Ihrer Behauptung oder diese Behauptung ist falsch. Wenn ich das mache, dann hole ich, dann unterscheide ich in dem Behauptungssatz sowas wie die Proposition, den Inhalt oder so, ne? Dass ich kleiner als 1,60 bin oder dass ich größer als 1,60 bin und das, was ich tun kann, wenn ich es äußere, nämlich es behaupten. Oder manchmal einfach es nicht behaupten. Zum Beispiel kann ich es ja zitieren. Sie können den Satz auch zitieren. Und es ist zum Beispiel eine große Frage, ob die Schauspieler im Theater auf der Bühne alles das behaupten, was sie als Behauptungssätze sagen. Was ich, wenn er denn sagt, jetzt ist er tot. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Das ist eine bestimmte Perspektive. Man kann das auch so interpretieren, dass die Frage gar nicht auftaucht, hat er das jetzt behauptet oder hat er das nicht behauptet. Wenn man von Anfang an sagt, es handelt sich um einen fiktiven Diskurs oder sowas, aber dann muss man was anderes erklären, was auch nicht so einfach ist. Der Richard Nixon hat im Zuge des Watergate-Skandals gesagt, na, er hat gelogen, ne? Dann hat er ausdrücklich in einer Rede gesagt, was ist schon dabei? Ne? Wenn wir da so einen Rahmen überhaupt namhaft machen wollen, dann ist er eben, weil das Behaupten so eine universell verlangte und universell wichtige Fähigkeit ist, ist das natürlich relativ unbestimmt und gar nicht so einfach zu sagen. Es ist nicht so einfach zu sagen, zum Beispiel, dass da, aber es ist was, was man aufnehmen kann, eine Fährte, die man aufnehmen kann, den Zusammenhang mit dem Begriff des Vertrauens oder Zusammenhänge zwischen Behaupten und Ehrlichkeit. Welche Rolle spielt es, dass man sich darauf verlässt? Eine andere Richtung wäre zu sagen, dass mit jeweils gewissen und teilweise sehr, sehr strengen zusätzlichen Auflagen an die Form und an den Hintergrund des Behauptens die Wissenschaft so ein Kontext ist, wo das etwas zu behaupten Folgen hat. In der Wissenschaft geht es beim Behaupten um was. In der Wissenschaft oder auf der Uni, wenn es studieren oder so, dann kann man nicht so einfach sagen und sagen, naja, ich hab's halt probiert. Ne? Dann fragt er, wer hat früher gelebt, Kant oder Aristoteles oder so. Ne? Und er sagt, naja, klar, der Aristoteles, das ist ja erst vor kurzem. Ne? Und so sagt er, na bitte, naja, weil wir das noch sagen dürfen, oder? In vielen Kontexten geht das. Ne? In der Wissenschaft geht es nicht. Das ist so die Idee. Was er daraus gemacht hat, und das ist jetzt sozusagen der Schluss, ist folgendes. Er hat diese Unterscheidung innerhalb der Gruppe der Sätze, die die Form der Behauptung haben, zwischen dem Deklarativen und dem Performativen, diese Unterscheidung hat er aufgegeben und ersetzt durch eine, die auf alle Arten von Sätzen anwendbar ist. Dass es für jede Äußerung sozusagen drei Ebenen gibt, auf denen sie identifiziert werden muss, nämlich das, was gesagt wird, wobei das etwas zu sagen auch noch komplex ist, phonetische Bedingungen, grammatische Bedingungen und gewisse semantische Bedingungen erfüllen muss. Also das, etwas zu sagen. Zweitens, indem man etwas sagt, eine bestimmte Handlung zu vollziehen, wo eben jetzt das Versprechen, das Verzeihen, das sich Entschuldigen, das Taufen und auch das Behaupten reinkören. Und diese Ebene, also das erste nennt er die Ebene des sogenannten lokutiven Akts, die Lokution, das etwas sagen. Das zweite, diese Handlung, die da vollzogen wird, nennt er den illokutionären Akt, die illokutionäre Rolle einer Aussage, sagt er. Ich habe da irgendwas gehört, was, hast du das denn gefragt oder hast du das ihm versprochen? Oder? Und dann wird die, ne? Es war davon die Rede, dass ihr da, hast du das jetzt eigentlich versprochen oder hast du es nur in Aussicht gestellt oder so? Ne? Dann wird gesagt, was der Mensch wirklich gemacht hat, indem er das gesagt hat. Und das sogenannte, da bin ich jetzt nicht dazu gekommen, das zu erklären, aber das ist sehr, sehr wichtig, die sogenannte perlokutionäre Rolle. Das heißt, wir haben ja gesagt, es ändert sich etwas durch die Illokution. Also dadurch, dass ich es etwas verspreche, hat sich etwas geändert. Davon muss man aber nur mal unterscheiden, die Wirkung, die Äußerung auf andere hat. Also das wird besonders deutlich in solchen Fällen wie der Warnung, im Fall einer Warnung. Also die Frage, ob die Warnung angekommen ist. Habe ich gewarnt oder nicht? Das spielt im Recht natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Hat er den gewarnt oder hat er nicht gewarnt? Hat er den nicht gewarnt oder hat nur der andere die Warnung in den Wind geschlagen, wenn dieser oder jener Unfall passiert ist? Das ist eine sehr wichtige zusätzliche Überlegung, die aber in einen ganz anderen Bereich eigentlich führt. Also diese Überlegung, die Abgrenzung von illokutionärer und perlokutionärer Rolle, diese Abgrenzung ist sozusagen die Flanke, die Austins Theorie gegen die eigentliche Rhetorik hat. Weil in der Rhetorik, in der Überredung, kommt es darauf an, den Einfluss auf den anderen wirklich zu kalkulieren. Während so grundsätzlich das ja nicht notwendig ist. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe gewarnt. Und da braucht man nur untersuchen, ob er gesagt hat, passen Sie gut auf. Oder ob er wirklich so das gesagt hat, passt auf, Leute, es wird in der Nacht schneien und zieht euch warm an, dass sich nur niemand von Ihnen erfriert. Nächste Woche sollten so viele von Ihnen wie möglich bei der Prüfung erscheinen.